bin auch dankbar für das, was wir jetzt schon gehört haben. Ja, was Kirsten das erzählt hat, Martina, muss ich sagen, habe ich Gänsehaut gekriegt, weil Gott an unser Herz will und uns verändern will. Und ja, es braucht Zeit manchmal, beim einen mehr, beim einen weniger. Aber er ist an uns dran und er kennt die Zeitpunkte. Und ja, in den letzten Wochen ging es ja auch immer wieder um den Vater, wirklich den Vater kennenzulernen. Letzte Woche hat ja Bärbel das Gottesbild in der Predigt gehabt. Was haben wir für ein Gottesbild? Ja, wie sehen wir Gott? Sehen wir ihn als den Strafenden, als der, wo immer auf uns wacht und schaut und dass wir ja nichts falsch machen? Sehen wir als den Liebenden, wo man in die Arme kommen kann? Inwieweit verknüpfen wir selber mit unserer eigenen Erfahrung mit Vater oder vor anderen Vätern, wo man vielleicht Befreunde oder sowas gesehen hat? Und ja, heute soll es einfach auch ja, nochmal um das Thema wieder gehen. Veränderung im Leben, geh zum Vater. Um das soll es heute gehen. Und ich will zuerst einen Bibeltext mit euch lesen. 1. Mose 37, 23 bis 28. Und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie Josef seinen Leibrock aus, den bunten Leibrock, den er anhatte. Und sie nahmen ihn und warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne aber war leer, es war kein Wasser darin. Da setzten sie sich, um zu essen. Sie erhoben ihre Augen und sahen und siehe, eine Karawane von Ismaeliten kam nach Gilead her. Und ihre Kamele trugen Tragakant, Balsamharz und Ladanum. Sie zogen hin, um es nach Ägypten hinabzubringen. Da sagte Juda zu seinen Brüdern, was für ein Gewinn ist es, dass wir unseren Bruder erschlagen und sein Blut zudecken. Komm, lasst uns ihn an die Ismaeliter verkaufen, aber unsere Hand sei nicht an ihn, denn unser Bruder, unser Fleisch ist er, und seine Brüder hörten darauf. Da kamen die midianitischen Männer vorüber und zogen ihn heraus, holten Josef aus der Zisterne heraus und sie verkauften Josef an die Ismaeliter für 20 Silberschekel und sie brachten Josef nach Ägypten. Ja, Josef, das ist eine Lebensgeschichte. Wir haben viele Lebensgeschichten in der Bibel. Und das war die Geschichte, ja, von Josef, wie er letztendlich von seinen Brüdern verstoßen wurde. Sie wollten ihn ja umbringen. Sie waren Neid und Hass erfüllt auf ihn. Und Josef wurde mit 17 Jahren als Sklave verkauft. Okay, Leben zu Ende, Leben fertig. In der Sklaverei, da gibt es kein Zurück. Er hatte Träume, er hatte Visionen. Wo bleiben sie? Und er hatte einen Vater, der ihn liebte. Jakob liebte Josef und er hatte ihn lieber als alle Söhne. Da entstand natürlich auch der Neid. Aber diese Liebe war auf einmal nicht mehr da. Das steht dann in Kapitel 37 vorher, lesen wir das, Vers 3 und 4. Jakob aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er den Sohn seines Alters war und machte ihm einen bunten Rock. Als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Diese Liebe, die er erfahren hat, ja, steht hier drin, Josef, die war auf einmal weg. Er musste in ein anderes Land. Diese Liebe, die ihm zuteil wurde, als Kind, als Jugendlicher, die war weg. Und so geschehen auch in unserem Leben Dinge, die einfach, ja, die passieren, denen wir ausgesetzt sind, die unser Leben verändern. Ich habe mir einfach mal ein paar Beispiele aufgeschrieben, was es so sein kann. Ja. Jeder wird sich vielleicht irgendwo finden. Ich bin mit der Schule, Ausbildung oder Studium fertig und muss nun auf eigene Beine stehen. Bin ich schon reif dazu? Die Kinder ziehen aus dem Haus. Wie sieht unsere Zukunft als Ehepaar aus? Die Zweisamkeit. Ein Verlust von einem lieben Menschen, Ehepartner. Wie gehe ich mit dem Verlust der Einsamkeit um? Eine neue Arbeitsstelle. Kann ich die neuen Aufgaben und Erwartungen erfüllen? Ich bin krank, werde ich wieder gesund? Ein Umzug in eine neue Heimat, vertraute Menschen und Umgebung werde ich nun zurücklassen. Enttäuschung, Verletzung über Menschen, Geschwister, kann ich noch jemand vertrauen? Älter werden, plötzlich geht alles nicht mehr so wie früher. Wie sieht das Leben in 20 oder 30 Jahren aus? Jeder von uns hat hier andere Prägungen, hat einen anderen Charakter, geht mit seinen Gefühlen anders um, ja, wenn solche Themen anstehen. Jeder, ja, lässt Dinge anders an sich ran. Und das ist auch das, was mich so die letzten Monate beschäftigt hat, wo einfach ich nochmal über das Thema hier einfach mit euch teilen will. Ich habe ja im Juli mal gepredigt über Neid, Eifersucht und Missgunst. Und so hinterher habe ich mir gedacht, okay, wo ist diese Wurzel oder wo ist es überhaupt so hergekommen? Warum hat sich das so ausgeprägt bei mir? Und habe mir ein paar Wochen so Gedanken gemacht und ja, habe dann für mich eigentlich einen Schlüssel gefunden, warum das so war, warum ich in diese bösen Dinge reingerutscht bin so stark, ja. Eine wichtige Säule in meinem Leben war nicht mehr da. Meine Eltern sind vor 3 Jahren und 4 Jahren gestorben und mir ist bewusst worden, ich habe über 50 Jahre Liebe von ihnen erfahren. Ich wusste immer, sie sind für mich da. Ich konnte mich immer auf sie verlassen. Sie waren nicht mit allem einverstanden, was ich gemacht habe. Aber sie waren, egal was war, sie waren immer für mich da. Und ja, sie waren eine feste Säule in meinem Leben. Eine große Säule, ja. Und ich habe gemerkt, ja, auch diese Vertrautheit, auch dieses Elternhaus für mich, wo ja mir dann relativ schnell ukrainische Familie das Haus vermietet haben, was ja gut war. Aber so das Nachhausekommen gab es nicht mehr. Das habe ich erst so festgestellt irgendwie. Ich weiß, ich bin manchmal so im Hof gestanden, aber ich konnte nicht mehr rein ins Haus. Und ich bin schon ein Mensch, der so auch starke Erinnerungen an früher hat, wo sich Dinge gut einprägen kann. Ich habe gemerkt, das macht irgendwie was mit mir, die Tür. Anderes Schloss, immer Schlüssel gehabt, über 50 Jahre, oder ja, mit 5 noch nicht, aber lange einen Schlüssel gehabt, heimgekommen, ganz klar, immer offene Türen gehabt und ja, habe ich mir die Frage gestellt, wie habe ich überhaupt das, mit was habe ich das Gefühl, diesen Verlust, oder wer hat den Platz da eingenommen? Und ich habe dann gemerkt, okay, ich habe eher auf andere Menschen geschaut, was die vielleicht haben. Oh, denn seine Eltern sind ja noch älter wie meine. Die meine hätten ja auch noch ein bisschen länger leben können. Einfach solche Gedanken, wo in mir gekommen sind und wo ich freien Lauf gelassen habe. Und ja, wo mir dann klar geworden ist, so einfach, ja, der Weg, der beste Weg wäre gewesen, zu meinem himmlischen Vater zu gehen. Weil einen leiblichen hatte ich nicht mehr. Das Zuhause war nicht mehr, einfach nicht mehr so da. Ich wäre immer noch geliebt von Menschen, ganz klar. Aber das ist einfach weggebrochen. Und es hat was mit mir gemacht. Und jeder von uns steht in anderen Situationen und der eine geht dann mit um und sagt, ja klar, die Eltern müssen irgendwann sterben, sie sind alt. Wir haben auch das toll erleben dürfen, mit sie im Tod, bis in den Tod begleiten dürfen. Ist doch alles gut, ja. Der andere geht hier emotionaler um. Da gibt es einfach verschiedene Typen auch, die mit Situationen umgehen. Aber wichtig ist, Gefühle, Emotionen über Situationen zulassen. In einem sicheren und geschützten Rahmen natürlich, denke ich. Das ist auch wichtig. Es geht nicht irgendwie emotional zu werden, rumzuschreien oder wie auch immer, ja. Sondern ja, in einem guten, geschützten, vertrauten Rahmen. Und es ist wichtig, dass wir immer wieder unser Herz anschauen, was ist da drin. Und uns das auch zugestehen, was ist in diesem Herzen los. Ja, was ist los hier? Warum verhalte ich mich irgendwie gerade anders? Warum sind Situationen gerade anders? Was ist da mein Anteil? Was geht mit mir los? Was ist bei mir los? Und da finde ich einfach den Bibelvers vom Psalm 139, Vers 23. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Ich denke, den lesen wir wahrscheinlich 20 Mal mindestens hier im Gottesdienst. Aber das ist so ein wichtiger Vers einfach auch, weil dieser David, er war halt so ein ehrlicher Typ. Er hat viel Mist auch gebaut, er hat auch gesündigt. Aber er war immer wieder dieser ehrliche Mann Gottes, der gesagt hat, prüfe mein Herz, prüfe mein Herz. Und um das geht's. Und das ist wichtig, auch für uns hier. Wenn wir Jesus noch nicht kennen, ja, dann steht die Tür offen, Jesus kennenzulernen. Wenn wir ihn angenommen haben, dann sind wir auf dem Weg mit ihm. Und dann ist es immer wieder wichtig, in den Situationen zum Vater zu kommen, ihm alles zu sagen, ihm ja, unser Herz zu zeigen. Sei es Verbitterung, sei es Verzweiflung, Sorge, Ängste, Verlust, Trauer. Aber auch Freude, Fröhlichkeit, Zufriedenheit, das wollen wir ja auch mit unseren Nächsten teilen, nicht nur die Probleme. Ja, und so ist es auch mit Gott. Er will auch das, unser Herz, wie wir auch vorher in dem Psalm 95 gehört haben, ja, jubeln und schreien. Ja, ich jauchze vor Gott. Und das ist so wichtig. Es ist nicht gut, unsere Gefühle zu verdrängen, eine Schutzmauer drum zu legen, um ein Herz zu bauen. Ja, ich lasse keine Emotionen zu, weil mich kann niemand verletzen. Die Haltung gibt es auch. Ich bin unverletzbar. Ich lasse es einfach nicht zu. Ich baue so eine schöne Mauer um mein Herz und an mich kommt niemand heran. Egal, wer was zu mir sagt oder wie ich wahrgenommen werde. Ja, es ist das, was uns auch die Bibel lehrt, wie wir mit unserem Herz umgehen sollen. Und David ist hier einfach ein gutes Beispiel, wie er in solchen Situationen auch umgegangen ist. Ja? Wie er wirklich zum Vater ist. Ja, er ist zum Vater, er hat ihm alles gesagt, er hat sein Herz ausgeschüttet. Und da können wir mal diesen Psalm 69 lesen. 1 bis 17, ist ein bisschen länger, aber es zeigt und spiegelt einfach sein Herz, seine Motivation, dem Vater alles zu bringen. Und es sind einfach so starke Ausdrücke auch, die er hier bringt, weil es geht ihm wirklich elend, es geht ihm wirklich schlecht. Rette mich, Gott, das Wasser steht mir schon am Hals. Ich versinke im strudelnden Moor, meine Füße verlieren den Grund. Ich bin in tiefes Wasser geraten, die Strömung reißt mich weg. Vom Rufen bin ich erschöpft, meine Kehle ist wund. Meine Augen erloschen vom Warten auf meinen Gott. Ich habe mehr Feinde als Haare auf dem Kopf und sie hassen mich ohne Grund. die mich vernichten wollen, sind mächtig. Mit Lügen fordern sie zurück, was ich niemals an mich nahm. Du kennst meine Dummheit, Gott, und meine Vergehen sind dir bekannt. Jahwe, du Herr aller Heere, lass nicht zu, dass die, die auf dich hoffen, enttäuscht werden durch mich. Du Gott Israels, lass nicht zu, dass die, die dich suchen, beschämt sind wegen mir. Weil ich dir gehöre, werde ich beschimpft. Schamröte bedeckt mein Gesicht. Ein Fremder bin ich für meine Brüder geworden, ein Ausländer für meine Geschwister. Denn der Eifer um dein Haus reibt mich ganz auf. Und wenn sie dich beschimpfen, trifft es mich tief. Als ich weinte und beim Fasten war, verhöhnten sie mich. Als ich Trauer trug, gossen sie ihren Spott über mich aus. Selbst im Rathaus ziehen sie über mich her und im Wirtshaus bin ich der Spottgesang. Tiefste Dunkelheit ist hier im Leben von David. Wirklich tiefste Dunkelheit und ja, Auswegslosigkeit, ja. Viele Feinde, alle gegen ihn. Aber was macht David dann? Wie geht er weiter? Doch an dich, Jahwe, richte ich mein Gebet, denn bei dir ist immer Gnadenzeit. Hilf mir, Gott, denn deine Güte ist groß. Erhöre mich, denn auf dich ist Verlass. Zieh mich aus dem Schlamm, lass mich nicht versinken. Rette mich vor meinen Hassern und reiß mich aus den Wassertiefen heraus. Sonst spült die Strömung mich fort. Der Strudel zieht mich in die Tiefe und die Grube schließt sich über mir. Erhöre mich, Jahwe, denn deine Gnade tut gut. Wende dich zu mir in deinem großen Erbarmen. Ja. Können wir auch so Gebete sprechen? Weiß nicht, vor euch. Kann man sich einfach mal überlegen. Habe ich die Vertrautheit? Kann ich es machen? Wirklich komme ich vor den Vater, wirklich auch mit dem, was mich immer wieder vielleicht nach unten ziehen will. Gott will's. Er lädt dich ein, heute Morgen neu wirklich ja, ihm das Herz zu geben, diese Aufrichtigkeit zu haben. Es geht immer um Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit, wenn es um Beziehungen geht. Sei es hier unter uns, aber genauso zu Gott, dem Vater. Und David hat viel erlebt. Vom Hirte wurde er berufen zum König. Dann war er auf der Flucht vor Saul. Dann wurde er König. Dann gab es viele Kriege. Dann kam er in den Ehebruch. Ja, das Kind starb. Dann sein eigener Sohn Absalom hat einen Aufstand gegen ihn geplant und auch durchgezogen. Er musste fliehen aus Jerusalem. Er ist geflohen. Und er musste auch dann miterleben, wie sein Sohn Absalom starb, diese Nachricht. Und ja, ich glaube, David weinte viel, was man natürlich auch in diesem Psalm, wenn man so sein Herz ausschüttet, kann man auch viel weinen vor Gott. Und er hat auch geschrien dann um seinen Sohn Absalom. Und da sehen wir halt auch ein Stück Vaterliebe. Sein Sohn hat ihn verraten. Und er hat gesagt noch zu den Soldaten, zum Joab, passt auf Absalom auf, dass ihm nichts zu Schanden geht. Und er ist trotzdem gestorben. Und als er die Nachricht erfuhr, da durchfuhr es den König David und er stieg weinend in die Wachstube über dem Tor hinauf. Mein Sohn Absalom, rief er im Gehen, wäre ich doch an seiner Stelle gestorben. Absalom, mein Sohn Absalom. Und auch das zeigt mir ein Stück Vaterherz. Ja. Und jeder, der Kinder hat, kennt es sicherlich auch. Manchmal ja, können die so nerven und man ist so sauer auf die Kinder. Und im nächsten Moment wieder gibt man ihnen das Beste, was man ihnen geben kann. Ja. Und zeigt ihnen, hey, egal, du bist mein Sohn, ich hab dich lieb. Und es zeigt hier auch David, finde ich, sein Herz, wo er hier hat, weil er selber auch bei Gott erlebt hat. Gibt es dann auch den bekannten Psalm 130 auch noch, aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Den können wir jetzt, lesen wir jetzt nicht, aber wo es einfach auch darum geht, ja. Du bist Herr, du bist Gott, ich harre auf dich, du bist meine Hoffnung. Denn bei dir ist Gnade und viel Erlösung bei ihm. Ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Oder Psalm 34, Vers 5. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Ja. Oder im Psalm 54, Vers 6, aber ich weiß, Gott ist mein Helfer, der Herr ist es, der mein Leben beschützt. Und es sind einfach Wahrheiten über Gott, unseren Vater. Und er will vor jedem von euch dieser Vater sein und er will noch näher die Beziehung zu euch haben. Er will, dass ihr noch näher an ihn kommt, weil er macht alles, er hat alles vorbereitet. Ja, und dass hier jeder einfach das auch, was vorher Martina gesagt hat, Aussprache kann, ja. Ich liebe dich, Gott, aber lieber Vater, ja. Dass wir es erstens mal aussprechen können, was über unsere Lippen kommt und dass aber auch, ja, das dann unser Herz berührt und bewegt. Jetzt nochmal zu Josef zurück. Die Geschichte war ja nicht fertig. Gott hat seinen Plan gehabt mit Josef. Ich habe es jetzt eben am Durchlesen, ist mir auch nochmal aufgefallen. Es wird so ja als Geschichte beschrieben. Also wir sehen jetzt keine Gebete von Josef. Diese intime Beziehung wird hier nicht beschrieben. Aber ich kann nur eins sagen, oder das, was ich rausgelesen habe, steht ja immer, Gott schenkte ihm viel Gelingen. Also da war eine enge Beziehung da, weil er hat ja auch einen Blick gehabt für sein Leben. Er hat nicht gesagt, okay, jetzt bin ich halt Sklave und ich mache noch das Nötigste und dann sterbe ich irgendwann und dann ist mein Leben fertig. Sondern er hat da, wo ihn Gott jetzt reingestellt hat, sei es bei Potiphar, sei es im Gefängnis, hat er das, was er aufgetragen bekam, hat er gut gemacht. Also er hat Lebensfreude noch gehabt, auch in diesem Status als Sklave, auch als dieser Gefangener im Gefängnis. Und wir wissen ja, Gott hat dann diesen großen Plan durch Josef gemacht, oder ja, diese Geschichte oder dieser Plan wurde durch Josef, durch seine Gabe, die er von Gott bekommen hat, Träume zu lesen, Träume zu erkennen, zu deuten, ja, ist er wirklich zum zweithöchsten Mann aufgestiegen. Aber ich habe so, als ich die Geschichte gelesen habe, habe ich schon gedacht, wie oft hat Josef sicherlich an Jakob gedacht und Jakob an Josef in diesen Tagen. Ja, Jakob dachte ja, er ist tot, aber der war in Trauer diese ganze Zeit oder diese Jahre. Aber Josef, wie oft hat er an seine Brüder gedacht? Und wir wissen ja, dass er ihnen absolut vergeben hat. Dass Gott ihn fähig gemacht hat zu vergeben. Und ich finde es immer wieder so stark, wenn Menschen aufeinander zugehen, wenn Versöhnung stattfindet, wenn Herzen berührt wäre, ja. Auch wie Kirsten jetzt, sie wurde so berührt, so stark von dieser Gemeinschaft mit Gott, ja, wie sie noch nie erlebt hat. Und das kann jeder von uns auf andere Weise erleben. Und nicht nur einmalig, sondern immer wieder neu. Und das ist wunderbar. Und ich bin halt eher auch wegen so der emotionale Typ, so mit so Situationen, so Szenen schaue ich oder lese ich gern. Ich sehe auch gern solche Bilder, wenn sowas stattfindet. Ich sage mal, das macht echt was auch mit meinem Herzen, wenn ich sehe, wenn Versöhnung stattfindet untereinander, wenn ich sehe, wo Menschen zusammenkommen in Liebe und in einer guten Gemeinschaft. Das bewegt einfach mein Herz. Und von dem her will ich jetzt einfach auch nochmal dieses Wiedersehen mit den Brüdern, diese Stelle lesen, weil ja auf der einen Seite diese Vergebung stattfindet, auf der anderen Seite Josefs Haltung, auch wie Gottes Sicht war zu dem Ganzen. das konnte er sehen. Und er hat auch Emotionen gezeigt. Ja. Er war voll Freude und ihm ist das Herz wahrscheinlich bis an die Decke hochgesprungen. Das kann man ja auch lesen, als er die Brüder zum ersten Mal sah, als sie kamen wirklich, um dieses Getreide zu kaufen. Da konnte Josef sich, 1. Mose 45, 1 bis 9, genau. Da konnte Josef sich nicht mehr bezwingen vor all denen, die um ihn herstanden, und er rief: Lasst jedermann von mir hinausgehen. So stand niemand bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er erhob seine Stimme mit Weinen, dass die Ägypter es hörten und auch das Haus des Pharaos, also es war laut. Und Josef sagte zu seinen Brüdern: Ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Seine Brüder aber konnten ihn nicht antworten, denn sie waren bestürzt vor ihm. Da sagte Josef zu seinen Brüdern: Tretet doch zu mir heran. Und sie traten heran, und er sagte: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Denn schon 2 Jahre ist die Hungersnot im Land, und es dauert noch 5 Jahre, dass es kein Pflügen und Ernten gibt. Doch Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Rest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Rettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Und er hat mich zum Vater für den Pharao gemacht und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Eilt und zieht hinauf zu meinem Vater und sagt zu ihm: So spricht dein Sohn Josef, Gott hat mich zum Herrn von Ägypten gemacht, komm zu mir herab, zögere nicht. Also hier auch seine zweite Frage letztendlich: Ja, lebt mein Vater noch? Jakob, wo ist er? Ich will ihn sehen, ich will ihn sehen. Kommt, geht, holt ihn. Und ja, diese Beziehung, ja, so lange nicht gesehen, 10 bis 15 Jahre, genau habe ich es jetzt irgendwie auch nicht, kann ich es nicht deuten, aber über 10 Jahre auf jeden Fall, weil es heißt, einmal Josef war dann 30, als er quasi in diesen Stand kam, in diesen Neue. Und das lese ich jetzt auch gerade noch vor. Genau. Josef sieht seinen Vater Jakob wieder. Da spannte Josef seinen Wagen an und zog hinauf, seinen Vater Jakob entgegen nach Goschen, also es steht auch Israel. Ja. Und als er vor ihm erschien, fiel er ihm um den Hals und weinte lange an seinem Hals. Und Israel sagte zu Josef: Nun kann ich sterben, nachdem ich dein Gesicht gesehen habe, dass du noch lebst. Ja, wenn man sich das ein wenig bildlich vorstellt, also einfach diese Vereinigung wieder von dieser Familie, diese lange Trennung. Und im Herz waren sie aber immer verbunden. Ja. Josef hat die richtige Entscheidung getroffen auf seinem Lebensweg. Dran zu bleiben an dem, was Gott ihm schon gegeben hat über viele Jahre. An den Träumen steht ja nichts in der Bibel. Ich weiß nicht, wie oft da sich Gedanken gemacht hat, was bedeutet es, trifft es ein, trifft es noch ein, was, wie geht es mit mir weiter, oder ob ihm Gott wirklich schon den Blick immer gegeben hat, ja, ich habe den Weg mit dir und das kommt zur Vollendung. Und er war sicher auch am Zweifeln. War es das jetzt mit meinem Leben? Aber diese Versöhnung findet wieder statt. Und als ich das gelesen habe, musste ich natürlich auch, ich weiß nicht, an welche Geschichte er jetzt auch noch denkt, an die, ja, wo natürlich sehr bekannt ist, ja, und wo schon oft in den Kinderstunden von gleich auf, die, wo christlich aufgewachsen sind, die man immer wieder hört, ja. Aber diese Geschichte, die kann man immer wieder hören, ja. Das ist keine, wo man einmal nur hört, weil es immer wieder auch hier um das Herz geht und wo stehe ich gerade. Als dieser Sohn wieder zurückkommt, der ausgebrochen ist, zum Vater, der erkannte, als er weg war, als Knecht geht es mir beim Vater noch 10-mal besser, wie jetzt, wie ich jetzt gerade lebe. Wenn ich nur Knecht bin beim Vater, dann geht es mir schon gut. Ja, aber er hat ja alles gekriegt, er hat viel mehr gekriegt. Er hat alles gekriegt. Ja. Aber auch sein zweiter Sohn, das ist eigentlich vielleicht sogar das Traurige an der Geschichte. Er hat beim Vater gelebt, er hat beim Vater, mit dem Vater mitgearbeitet. Er war in seiner Nähe, aber er kannte sein Herz nicht. Er kannte das Herz nicht. Wie sehr sein Vater ihn auch liebte. Als dann dieser Neid hochkam, warum gibt es jetzt ein Fest, wenn der Sohn kommt? Was kriege ich? Was habe ich? Ich arbeite jeden Tag, ich mühe mich jeden Tag. Und da sagte der Vater, er sprach aber zu ihm, Lukas 15, 31, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Das ist ein ganz entscheidender Satz, finde ich. Wo er vielleicht dann, ob er es erkannt hat, ja, weiß es nicht. Aber es zeigt uns einfach, ja, er hat es nicht erkannt gehabt. Er hat beim Vater gelebt, er war im selben Haus, aber er hat ihn nicht gekannt. Ihm war das nicht klar, dass alles, er hätte genauso können, jede Woche wahrscheinlich ein Fest machen. Und ihm gehörte alles, aber er hat nicht gedacht, dass ihm alles gehört. Vielleicht hätte er gedacht, der Vater ist doch noch ein Egoist irgendwie, mir gehört doch nicht alles. Mir weiß es nicht. Aber das ist für uns, denke ich mal, also finde ich gerade für uns als Christen oder als Gläubige, ist dieser zweite Sohn ganz wichtig. Weil wir vielleicht eher in dieser Situation sind, dass wir um den Vater herum sehen, auch das Bild, wo du, Mechthild, hattest, mit dem gedeckten Tisch vor kurzem mal, ja, dass dieser Tisch gedeckt ist und ich glaube, ein paar sind dran gesessen, oder? Genau. Und ein paar haben das so zugeschaut, ein bisschen näher dran, ein bisschen weiter weg. Oh, okay, kann ich überhaupt an den Tisch? Es war alles da, Versorgung komplett, aber sie sind nicht an diesen Tisch gegangen. Sie haben sich nicht getraut. Und heute Morgen ist einfach eine neue Einladung auch wieder, ja. Komm zum Vater mit dem, was du hast. Komm mit allem, weil er hat alles für uns bereit. Er hat alles für uns bereit und ich bin da auch gerade auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg zum Vater, ja, ihn wirklich kennenzulernen. Und ich habe noch nicht viel kennengelernt, aber ja, ich will ihn kennenlernen, weil er hat die Fülle, er hat alles für uns. Und er hat das Größte gegeben, er hat seinen Sohn gegeben. Für uns, ja, für uns, die wir hier sitzen, ja, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, hat er dich hier in Herbolzheim geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist die Botschaft. Und das hat ihn alles gekostet. Das hat den Vater alles gekostet, aber er wusste, dass da. Das ist der einzige Weg, und Jesus wusste es auch. Das ist der einzige Weg, diese Sünde zu durchtrennen, diesen Weg frei zu machen, wirklich diesen Weg frei zu machen zum Vater. Er zeigt uns den Vater, weil er hat so gelebt, wie es der Vater wollte und wie es der Vater ihm gesagt hat, Jesus. Und in Johannes 8, Vers 42 steht es nochmal, da sprach Jesus zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen, denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. Er hat mich gesandt, er hat mir gesagt, er hat mir den Weg vorgegeben, wirklich als Mensch auf dieser ja, Erde zu sein und für unsere Sünden, was der Plan war, zu sterben. Dass wir in diese neue Freiheit kommen, ja, in diese neue Freiheit durch Jesus Christus, in diese neue Identität, der Sünde zu sagen, nee, ich mache da nicht mehr mit, nee, ich will nicht mehr in dieser Sünde leben. Ja, wir fallen manchmal hin, ja, ich auch, aber trotzdem zu wissen, ja, die Sünde, ja, die hat Jesus besiegt durch den Kreuzestod am Golgatha, durch seine Auferstehung. Und das ist die wunderbare Botschaft, ja. Und in 2. Korinther 1, Vers 3 steht noch: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der Vater der Barmherzigkeit und ein Gott voller Trost. Und das spricht er dir auch heute Morgen zu, egal wo du gerade stehst, egal wie du heute Morgen hierher gekommen bist, wie diese Woche war. Er will Gemeinschaft mit dir, auch wenn die Woche total verkorkst war. Ja? Und du denkst, nee, wie will ich hier vor Gott reden? Wie will ich zu ihm kommen? Ich habe so viel Mist gebaut auch letztendlich. Oder ja, war mit anderen ungerecht oder wie auch immer. Ja. Er sagt, komm. Er sagt, komm. Ich will dich trösten. Ich will dir das geben, was du brauchst. Ja. Und der, wo Freude hat heute Morgen im Herzen, der sagt, okay, ja, hier bin ich, Vater, ich stelle mich auch zur Verfügung hier, auch nachher im Gottesdienst, um vielleicht mit dem Bruder oder mit einer Schwester ein gutes Wort zu reden, mit dir zu beten, ja, ich bin da. So steht es ja auch im Neuen Testament, ja, die Starken sollen die Schwachen wirklich auch mittragen und mitbegleiten. Und das ist auch hier, auch mit unser Auftrag. Der Vers finde ich auch noch einmal super, Epheser 5, Vers 1. Werdet also Nachahmer Gottes, also schaut auf ihn. Was hat er für Eigenschaften, was hat er für euch bereitet? Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Ihr seid doch seine geliebten Kinder, ja. Das spricht er hier uns zu. Und er will, ja, dass er in diese Gemeinschaft kommt, ja. Und er will, ja, der ein oder andere vielleicht die nächsten Wochen sehen, wo hier dann auch Zeugnis geben, wie Martina oder Kirsten, dass sie das erlebt haben. Nochmal einfach eine tiefere, innere Gemeinschaft. Das Herz zu öffnen für Dinge, die man bisher noch nie geöffnet hat. Und zu sagen, ja, ich brauche dich doch so und du bist der, wo alles hat. Ja, Vater, und so danke ich dir wirklich für deine Vaterschaft, dass wir Söhne und Töchter sind von dir, dass du Beziehung mit uns willst, dass du deinen eingeborenen Sohn gegeben hast für uns und dass diese Beziehung, dass du dir eine innige Beziehung wünschst, ja, so innig, wie wir sie uns gar nicht vorstellen können, aber du hast vorbereitet und ich danke dir und ich preise dich dafür. Ich danke dir, dass du uns ein Herz gegeben hast, das fühlt, das lieben kann, das aufrichtig sein kann. Ich danke dir und ich preise dich dafür und rühre unser Herz an. Du bist der Gott und du willst unser Vater sein. Danke dir dafür. Amen.